Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. In diesen Tagen sprechen wir hier bei Kultur heute oft übers Sparen in der Kultur. Heute auch wieder. Berlin hat gerade den Haushalt vorgelegt. Darüber berichten wir. Und mit dem Präsidenten der Kulturpolitischen Gesellschaft, dem Erfurter Kulturdezernenten Tobias Knoblich, habe ich darüber gesprochen, was man vor dem Sparen vielleicht besser machen kann. Außerdem eine Tagung über Kulturhäuser in Gera und das Disability Festival in Berlin. Wie ein Theater arbeiten soll, wenn der gesamte künstlerische Etat gestrichen wird, das weiß keiner. Aber die Berliner Theater werden es herausfinden müssen. Wenn die Etats wie geplant im Schnitt um 12% gekürzt werden, ist alles weg, außer den Personalkosten. Auch Berlin muss sparen und tut das auch bei der Berlinale, bei Theatern, Museen und der freien Szene. Außerdem wird die Sanierung der Komischen Oper ein Baustopp verordnet. 130 Millionen Euro sind es insgesamt. Sebastian Engelbrecht mit Reaktionen aus Berlin.
Was die Regierungskoalition des Landes Berlin heute präsentierte, übertrifft die schlimmsten Befürchtungen der Kulturbranche. Der Kulturetat soll um 130 Millionen gekürzt werden. Das sind etwa 12% des gegenwärtigen Budgets. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, kommentiert die Einsparungen.
Selbstverständlich schmerzt uns auch das, schmerzen uns auch diese Entscheidung, weil wir sehr genau wissen, was die Kultur für Berlin bedeutet. Wir sind Kulturmetropole, die Kultur erzeugt eine Anziehungskraft für diese Stadt und Kultur sorgt natürlich auch für Zusammenhalt in unserer Stadt.
Nach Ende der Sparberatungen veröffentlicht der Koalitionsausschuss eine 17-seitige Liste, aus der im Einzelnen hervorgeht, wo eingespart werden soll. Das Kürzungsprogramm betrifft alle Ressorts. Mit 12% ist das Kulturressort stärker betroffen als die meisten anderen. Der Senat will überall sparen. Bei der Berlinale, beim Friedrichstadtpalast und beim Maxim-Gorki-Theater, beim Technikmuseum wie auch bei der freien Szene. Die Sanierung der Komischen Oper wird verschoben. Janina Benduski vom Vorstand der Berliner Kulturkonferenz, der Dachorganisation der Berliner Kulturverbände, hat sich die Streichliste genauer angesehen.
Aus der jetzigen Liste hervor lässt sich lesen, dass die Aussage, dass tatsächlich die starken Schultern viel zu schultern haben, dazu führt, dass einige der großen Institutionen wirklich hohe Kürzungssummen haben, die 15 Millionen für die Stiftung Oper, aber auch die großen Sprechtheaterbühnen haben zurzeit mehrere Millionen Einsparungen dort drinstehen.
Für die Stiftung für kulturelle Weiterbildung, die Diversität der Berliner Kultur fördern will, bedeuteten die Sparpläne das Ende. Die Zuschüsse für Ateliers und Räume für die freie Szene würden um die Hälfte gekürzt. Nach Ansicht von Janina Benduski werden die Folgen der Senatspläne erst in einem halben Jahr ganz erkennbar sein. Besonders betroffen seien kleinere kulturelle Institutionen und Projekte.
Die Leute werden ihre Preise erhöhen müssen. Die werden ganz anders Geld dafür nehmen müssen, für das, was ist. Und viele der kleinen Orte können auch tatsächlich verschwinden, weil bei denen deckt die Finanzierung durch das Land Berlin oft genug nur die Fixkosten. Wenn da auch nur irgendein zusätzliches Geld fehlt, muss dieser Ort verschwinden. Im Bereich der großen Häuser wird das heißen, weniger Programm, weniger internationale Kooperationen.
Vor allem bei freien Künstlern und bei befristet Festangestellten werde extrem viel Arbeitslosigkeit die Folge des Sparprogramms sein, so Benduski. Der Ausblick auf die Zukunft der Kultur in Berlin klingt beim regierenden Bürgermeister Kai Wegner wesentlich optimistischer.
Wir müssen jetzt schauen, und das hoffe ich auch von den Häusern, auch im Gespräch mit unseren Kultureinrichtungen, wie wir es hinbekommen, dass hier noch wirtschaftlicher gearbeitet wird.
Wegner, seine Senatoren, die Fraktionsvorsitzenden der Berliner CDU und SPD vermeiden es vor der Presse, Zahlen zu nennen, wie hoch die Einsparungen in den einzelnen Bereichen sind. Der Regierungschef erinnert stattdessen an den Betrag, der noch in die Kultur fließt.
Ich will an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal sagen, wir haben auch im Kulturbereich immer noch ein Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro.
Die Kampagne Berlin ist Kultur fordert von Wegner, die Sparbeschlüsse zurückzunehmen. Sie zerstörten die kulturelle Infrastruktur Berlins nachhaltig, heißt es in einer Pressemitteilung. Janina Benduski von der Berliner Kulturkonferenz glaubt nicht, dass die Sparliste endgültig ist.
Wir haben natürlich schon die Hoffnung, dass diese Senatsliste im politischen Raum vielleicht an manchen eklatanten Stellen auch noch korrigiert werden kann.
Bis zum 5. Dezember ist noch Zeit. Dann soll das Abgeordnetenhaus nach dem Willen des Senats über den Berliner Haushalt für das kommende Jahr abstimmen.
Die Berliner Sparpläne für die Kultur. So oder so ähnlich sieht das in den meisten Kommunen aus. Die Stadtstaaten Berlin und Hamburg sind da eher noch ein bisschen besser aufgestellt. Die Kommunen müssen für die nächsten 5 Jahre, so die Prognose, mit defizitären Haushalten rechnen. Tobias Knoblich ist Kulturdezernent der Landeshauptstadt Erfurt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft und im Kulturausschuss des Deutschen Städtetags. Ich habe ihn gefragt, ob denn die Kommunen nicht vielleicht schon vorher hätten besser planen können. Dass es Kürzungen geben würde, das war ja bekannt. Aber wie geht er eigentlich mit dem Sparzwang um?
Momentan spüren wir ihn noch nicht so stark. Wir erhöhen die Finanzierung des Theaters beispielsweise nächstes Jahr um 4 Millionen Euro. Das kommt bei uns zeitversetzt an. Wir haben jetzt für die Jahre 24, 25 einen Doppelhaushalt und arbeiten natürlich auf dieser Grundlage. Die Einnahmesituation hat sich nicht verschlechtert. Die Ausgabesituation ist schwieriger geworden. Also die Sozialleistungen, der Investitionsstau, das sind schon Dinge, die uns ziemlich zu schaffen machen. Es wird zunehmend schwieriger werden.
Ja, Sie wissen, dass der Druck kommen wird, dass das Geld knapp wird. Das war vorauszusehen, schon mindestens ein Jahr im Voraus. Haben sich die Kommunen denn ausreichend darauf vorbereitet?
Ich glaube nicht. Also sie versuchen es natürlich immer wieder, aber das ist eine Sisyphos-Arbeit. Also in dem Moment, wo man sich Schwerpunkte versucht zu setzen, gibt es schon wieder auf Bundesebene irgendein neues Gesetz oder gibt es neue Finanzierungen, die auf uns zulaufen. Also im Grunde genommen wird man immer wieder von der Wirklichkeit eingeholt und die Kommunen sitzen ja am unteren Ende der Nahrungskette und müssen all das ausbaden, was andernorts entschieden wird oder halt nicht hinreichend mitfinanziert. Also das ist im Grunde genommen eine nicht wirklich lösbare Aufgabe und ich glaube, deswegen tun sich Kommunen auch schwer, Entscheidungen für Konzepte zu treffen, die zu Einsparungen führen, weil sie das Gefühl haben, dass sie es dann sowieso nicht umsetzen können.
Aber eigentlich müsste man doch sagen, wohin eine Stadt mit ihrer Kultur will, das sollte sie sich ohnehin ganz gut überlegen. Mein Eindruck ist ja eher, dass man das Geld verteilt, solange es da ist und dann sind alle zufrieden und glücklich und man wird vielleicht auch als Kommunalpolitiker oder als Kommunalpolitikerin wiedergewählt. Aber dass man sich wirklich Gedanken gemacht hätte, was ist denn die Bedeutung der Kultur für die Stadt? Was wollen wir fördern? Was können wir fördern? Das ist ja dann doch meist die Gießkanne, die dabei rauskommt. Wäre es nicht gut, schon im Vorfeld überhaupt eine gute strategische Planung zu machen, dann ist man in Krisenzeiten auch ein bisschen fester im Sattel?
Ich finde ja, und ich bin ja ein großer Verfechter von Kulturentwicklungsplanungen, von einer konzeptbasierten Kulturpolitik, aber wir leben noch immer im Nachklang im Grunde genommen unserer wohlfahrtsstaatlichen Erweiterung aller Fördertatbestände. Wir pflegen immer noch eine additive Politik, das heißt für jedes neue Problem, für jedes neue auch kreative Angebot bringen wir neue Fördertatbestände hervor, hinterfragen andere Dinge nicht, die schon länger existieren. Sind sie noch wirksam? Wollen das die Menschen noch? Also ich glaube, Beteiligungsprozesse, in denen man sich wirklich mal klar macht, was dieses Gemeinwesen tatsächlich braucht, wo man Schwerpunkte setzen kann, solche Prozesse sind unabdingbar, auch mit Blick auf Nachhaltigkeit. Also auch danach zu fragen, was ist denn auch für die zukünftigen Generationen, für andere Bedürfnisse dann notwendig? Was braucht man tatsächlich? Das halte ich für eine ganz wichtige Angelegenheit, aber die kommt leider immer noch zu kurz, weil es als Sakrileg gilt, kulturelle Einrichtungen, kulturelle Projekte in Frage zu stellen. Da ist immer noch so eine paternalistische Großzügigkeit vorhanden nach dem Motto, naja, denen müssen wir auch ein bisschen Geld geben und jenen. Also das ist so ein Versorgungsduktus am Start und das tut uns nicht gut. Also ich glaube, Kultur muss man genauso ernsthaft planen, wie man in anderen Bereichen das versucht. Ich glaube, im Kulturbereich brauchen wir das mehr denn je.
Haben denn die Kommunen eigentlich dann noch Chancen zu gestalten und machen auch Gebrauch davon? Also fällt Ihnen eine Kommune ein, vielleicht außer der eigenen, in der dadurch, dass man vielleicht ein bisschen kreativer agiert, als das üblich ist, die Probleme nicht so schlimm sind?
Ich kenne viele, die versuchen, Schwerpunkte zu setzen und eben nicht mit der Gießkanne zu arbeiten, die sich auch dagegen wehren, Kulturausgaben sozusagen als freiwillige Aufgaben nur zu betrachten. Die versuchen insgesamt, also in ihrem Haushalt, von der Aufgabenkritik auch auszugehen und eben nicht dieser Haushaltslogik zu folgen. Was kann ich im Kulturbereich noch wegtun, damit es insgesamt noch funktioniert? Es gibt schon Kommunen, die stärker auf Kooperation zum Beispiel setzen. Also das finde ich ganz wichtig. Das versuchen wir im Übrigen ja auch, indem wir Förderprogramme zum Beispiel auch entwickeln, wo die Förderfähigkeit erst dann gegeben ist, wenn verschiedene Akteure miteinander was ins Werk setzen. Also wenn es Kooperationen gibt, Verdichtung gibt auch von Angeboten. Ich glaube, das sind so Momente, die verschiedene auch probieren. Aber der Kulturbereich ist eben auch sehr stark individualisiert. Also es gibt ganz viele freie Träger, es gibt ganz unterschiedliche Akteure und verschiedene Ansätze. Es ist ganz schwer, dort die Leute auch zu zwingen, sich planmäßig zu verhalten. Da braucht es schon einen übergeordneten, sehr, sehr starken Willen. Und natürlich, es gibt Städte wie Bremen zum Beispiel, die schon eine ganz jahrzehntelange Erfahrung haben im Bereich der Kulturentwicklungsplanung. Dort habe ich schon das Gefühl, obwohl dort auch immer mehr dazugekommen ist, dass man dort eher in der Lage ist, ein innerstädtisches Gespräch miteinander zu führen, das auch zu einer Konzentration von Entscheidungen führt. Also zumindest liest sich der Kulturentwicklungsplan dort sehr reif.
Aber im Grunde handeln die Kommunen nach der Methode, ich tue keinem weh. Das Wehtun kommt dann von außen durch die Sparzwänge, denen wir uns nicht entziehen können. Und dann ist ja auch zu erwarten, dass wenn die Sparzwänge in 5 Jahren vielleicht wieder ein bisschen weniger werden, dass es wieder ein Aufwachsen gibt, so wie gewohnt.
Ja, das ist leider so. Es ist auch deshalb so, dieses Nicht-Wehtun-Wollen, weil man über Kultur sehr schwer objektiv reden kann. Also man ist ganz schnell in Geschmacksdebatten, man ist sehr schnell dabei, dass Menschen ihr Lebenswerk in Frage gestellt sehen, dass man das Gefühl hat, dass man auch Biografien, dass man ein bestimmtes Engagement auch zerstört. Also immer, wenn man irgendwas anpackt, kann man ja nicht sagen, wie bei einer Schulinfrastruktur, hier ist eben die Schülerzahl nicht mehr gegeben oder hier ist ja die Nachfrage nicht so. Also selbst im Musiktheater, wo wir schrumpfende Publika vorfinden, dann so, dass man dann eher guckt, ja, wie kann man dann umorganisieren und so weiter. Und diese große Einrichtung gilt dann als so identitätsprägend, dass auch jenseits der tatsächlichen Nutzerströme es unmöglich erscheint. Also noch jeder Minister hat sich die Zähne an der Schließung von Theatern, an der Zusammenlegung von Häusern ausgebissen. Das ist eben, wird ganz schnell skandalisiert. Und ich glaube, da braucht man insgesamt in der Gesellschaft einen neuen Konsens, dass zu einem kulturellen Ökosystem eines Gemeinwesens eine Konzentration gehört, die Frage nach Resonanz, nach sparsamem Mitteleinsatz und nach einer ernsthaften Zukunftserkundung. Was können wir uns in Zukunft auch tatsächlich leisten? Was ist wirksam für wen? Und was muss möglicherweise auch auf den Prüfstand gestellt werden?
Tobias Knoblich, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft und Kulturdezernent in Erfurt, über die Schwierigkeit, bei den Kulturausgaben nachhaltig zu planen. Die DDR war großzügig in Sachen Kultur, verfolgte damit aber auch klare Ziele. In vielen, auch sehr kleinen Kommunen wurden Kulturhäuser gebaut oder gar Kulturpaläste. Sie sollten sozialistische Massenkultur unters Volk bringen, den Rückzug ins Private aufhalten und auch helfen, die Kultur zu überwachen. Bis zu 2000 dieser Häuser gab es, etwa die Hälfte wurde seit 1990 abgerissen, aktuell sind viele vom Verfall bedroht. Henry Bernhard war bei der Tagung Palastkulturen über Vergangenheit und Gegenwart der Kulturhäuser in einem Kulturhaus, im Kultur- und Kongresszentrum Gera nämlich, in den 80ern voll ausgestattet mit Medientechnik.
Was ist einmal Lichtregie, dann einmal Tonregie? Bitte auch da nicht irgendwelche Knöpfe drücken oder anfassen, das funktioniert noch alles. Ich suche dann jedes Mal nach Fehlern, wenn jemand einen Knopf drückt.
René Keck, der Herr über alle Technik im Kultur- und Kongresszentrum Gera, ist stolz auf seine analogen Verstärker, Mischpulte, Tonbandgeräte. Der Rundgang durch den immer noch eleganten und durch ununterbrochene Nutzung gut erhaltenen Kulturpalast führt hinter den Kulissen wie durch eine Zeitschleuse direkt in die frühen 80er Jahre. Einzig die Abhörkabine der Stasi ist einer Brandmeldezentrale gewichen. Die Führung zeigt gleichzeitig Probleme wie Potenzial des riesigen Baus, in dem einst Parteikongresse, Tagungen, Fernsehshows, Konzerte, Breakdance und Volkstanz stattfanden. Alles Historische wird unter Denkmalschutz noch genutzt, aber lange geht es nicht mehr gut ohne grundlegende Sanierung. Die Kulturdezernentin der Stadt, Sandra Wanzer, auf die Frage, ob der alle Maßen sprengende spätmoderne Baukörper von 1981 Fluch oder Segen für die Stadt ist.
Das ist selbstverständlich ein Segen, aber in Zeiten klammer Kassen rücken dann solche Themen, dass so ein Haus mitten in der Innenstadt steht und ein Kulturzentrum eigentlich darstellt, natürlich auch oft mal in den Hintergrund. Und zum Glück gibt es viele, viele Menschen hier in der Stadt, die so mit diesem Haus verwurzelt sind, die dann eben als Zivilgesellschaft das Ganze wieder in den Mittelpunkt stellen. Selbst wenn auch mal Verantwortungsträger ist, ist doch vielleicht auch mal vergessen. Es ist ein Segen, aber es braucht Hilfe von außen.
Einige Dutzend Millionen soll die Sanierung kosten, Geld, das nicht allein von der Stadt Gera aufgebracht werden kann. Wanzer hofft auf Förderung für ihr Haus, das nicht nur Veranstaltungsort ist, sondern auch Erinnerungsort, Zeuge für die Stadtplanung in der DDR und für den Versuch, Menschen mit Kultur und Propaganda zu bilden, zu formieren und zu zerstreuen. In den 50er Jahren atmeten Kulturhäuser und Paläste in der DDR noch den neoklassizistischen Geist der Vergangenheit. Aber ihr Ziel war dasselbe. Wie Uta Bretschneider, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig und maßgebliche Organisatorin der Tagung Palastkulturen, ausführte.
Im selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat DDR entstanden ab den 50er Jahren in großen Städten, aber eben auch in kleineren Gemeinden, Kleinstädten und Dörfern Kulturhäuser. Und mit ihnen sollte eine Angleichung der Lebensbedingungen von Stadt und Land vorangetrieben werden. Aber sie sollten natürlich auch zur Herausbildung der sogenannten sozialistischen Persönlichkeiten beitragen.
Und diese Kulturhäuser sollten auch auf kulturellem Gebiet nachweisen, dass der Sozialismus dem Kapitalismus, also insbesondere dem Westen Deutschlands, weitaus überlegen war.
Ergänzte Anna Kaminski, Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Also beispielsweise ein Vortrag, dein Kind wird im Kommunismus leben. Diese Vorträge stießen allerdings auf nicht allzu viel Gegenliebe, was auch die Kritik an diesen Kulturhäusern und der Ausrichtung dieser Kulturhäuser hervorrief. Denn die politisch-ideologische Bildung stand hinter der kulturellen Unterhaltung. Das, was in Parteikreisen als Seichtheit kritisiert wurde, zurück.
Nicht nur westliche Popkultur, auch eine Menge Eigensinn gegen die Intentionen der SED für ein attraktives Programm hielten später Einzug in viele Kulturhäuser mit ambitionierten Leitern. Spätestens seit 1990 wird die allseits entwickelte sozialistische Persönlichkeit nicht mehr verlangt. Fast ebenso wenig wie das Format Kulturhaus. Man geht davon aus, dass etwa die Hälfte seit 1990 verschwunden ist, abgerissen, zur Unkenntlichkeit entstellt. Viele andere Verrotten dämmern dem Verfall entgegen. Mit ihr eine Menge baubezogener Kunst, wie gerade ältere Teilnehmer der Tagung beklagen, die nicht immer eine kritische Distanz zum eigenen Tun in der DDR entwickeln konnten. Dazu passte eine Ausstellung über Kulturhäuser, die in ihrer widerspruchsfreien DDR-Affirmation auch den Ideologiewächtern der SED in den 80er Jahren gefallen hätte, gefördert heute durch den Freistaat Thüringen. Davon abgesehen aber brachte die Tagung viele Anregungen ans Licht, viele Forschungsdesiderate und die Erkenntnis des Historikers Andreas Kötzing.
Wir merken, dass wir unterm Strich doch recht wenig wissen über den praktischen Alltag in den Kulturhäusern.
Sagt Andreas Kötting. Palastkulturen, eine Tagung zu DDR-Kulturhäusern in Gera. Das Berliner No Limits Festival ist Deutschlands größtes Festival für Theater- und Performanceprojekte von Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Behinderung. Diesmal kommen sie aus 12 Ländern und treten in der ganzen Stadt an verschiedenen Orten auf. Außer den künstlerischen Produktionen gab es am Wochenende auch ein Symposium zur Frage künstlerischer Karrieren mit Behinderung. Elisabeth Nehring war dabei.
Es sind Produktionen, die unterschiedlicher nicht sein können. Das freundlich einladende Solo Songs of the Wayfarer der Performerin Claire Cunningham schafft eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit und Nähe. Mit ihren Krücken tanzend nimmt uns Cunningham mit auf eine Wanderung in Crib Time, das heißt mit dem Zeitaufwand, den KünstlerInnen mit Behinderung brauchen. Die Performance Os des portugiesischen Ensembles Dançando Coma Diferencia ist dagegen ein schrilles, mitunter verstörendes und vor allem bewegendes Panoptikum. Vermeintliche körperliche Fehler, wie zum Beispiel das Zittern des Körpers, Narben, Stümpfe und Bauchfett, werden nicht wie üblich verborgen, sondern deutlich gezeigt und damit Teil der Inszenierung. Die eigene Behinderung nicht oder besser nicht mehr zu verbergen, darum ging es unter anderem auch in dem Symposium Cribbing Leadership, frei übersetzt Menschen mit Behinderungen in Führungsebenen. Ohne ins Detail zu gehen, betonte Kurator Konrad Wolf in seiner Eröffnungsrede, dass er sich zwar inzwischen als behindert identifizieren würde, im Arbeitskontext aber stets den Eindruck vermeide, die Behinderung würde ihn in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Das griff die Kuratorin und Kunstvermittlerin Kate Brehme in ihrer Keynote auf, in der sie eine Praxis des Neinsagens beschrieb. Nein zu so vielen Ausstellungen wie möglich. Nein zu der Auffassung, Überarbeitung gehöre nun einmal zum Kunstbetrieb dazu. Und stattdessen?
Also die Alternative ist, langsamer zu gehen, einander besser zu verstehen, einander besser zuhören, herausfinden, wo die Grenzen für uns alle sind, ob wir Behinderungen haben oder nicht.
Die hartnäckige Vorstellung, dass gegenseitiges Füreinander Sorge tragen, also Carework, mit verminderter Produktivität einherginge, soll raus aus den Köpfen und raus aus dem Arbeitsalltag. Aber auch Kulturinstitutionen sind gefragt, meint Kate Brehme.
Menschen mit Behinderung sind nicht nur ein Teil des Publikums, sondern ein Teil des Kunstsektors. Wir brauchen auch Unterstützung. Vielleicht die kurze Erinnerung, dass Zugang zu Kunst und Kultur ist ein Menschenrecht.
Eine grundsätzliche Forderung des No Limits Festival. Menschen mit Behinderungen sollen auf allen Ebenen präsent sein. Vor, auf und hinter der Bühne. Und vor allem in Leitungspositionen. Kulturmanagerin Inga Laas macht deutlich, warum.
Es ist ganz wichtig, besonders an Inklusionsprojekten, dort Menschen in den Entscheidungspositionen haben, die selber mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit leben. Und das meine ich jetzt aber nicht, um eine Quote zu erfüllen, sondern um eine Lebensrealität auch wirklich übertragen zu können. Und es geht darum, sich klarzumachen, welche Potenziale man da eigentlich als Gesellschaft verschwendet, weil man sie quasi totschweigt.
Bestes Beispiel dafür ist die Performance »Tiere treffen Tiere«. Lia Massetti führt hier Regie, Tänzerin mit Down-Syndrom und seit 2011 beim Theater Tiqua in Berlin. Die vier PerformerInnen auf der Bühne, darunter die Regisseurin selbst, müssen sich erst einmal warm machen, bevor sie in ihre Rollen einsteigen. Die vier verwandeln sich in Pfauen, Schlangen, Hühner und Seehunde. Jede tierische Bewegungsart wird ausprobiert, geübt und manchmal auch augenrollend und seufzend wieder verworfen. Tiere treffen Tiere ist eine halbstündige Performance voll improvisierter Komik und wunderbar selbstironischer Albernheiten. Angekündigt als Stück für Menschen ab 3 Jahren, geeignet aber auch für alle, die vom Überernst des Erwachsenenlebens genug haben und sich nach jenen befreienden Momenten sehnen, die nicht nur, aber vor allem im Spiel liegen. In dem Zusammenwirken von künstlerischen Arbeiten, Gesprächen und Vorträgen hat sich auch in diesem Jahr wieder gezeigt, No Limits ist unter allen Festivals in Berlin das mit der größten ästhetischen Bandbreite, den tollsten Überraschungen und dem interessantesten Erkenntnisgewinn.
Das Disability Festival in Berlin. In den Kulturnachrichten mit Nicole Strecker geht's zunächst um antike Bauwerke im Libanon.
Ja, als Reaktion auf die israelischen Angriffe im Libanon setzt die UNESCO 34 Kulturbauten auf ihre Liste für besonders schützenswerte Güter. Das bedeutet, ein Angriff auf diese Stätten wäre ein ernsthafter Verstoß gegen die in Den Haag verabschiedete Konvention zum Schutz von Kulturgütern. Und das könnte juristische Konsequenzen haben. Neu auf der UNESCO-Liste sind etwa die römischen Ruinen in den Städten Baalbek und Tyrus. In deren Umgebung hatte Israels Armee zuletzt Ziele bombardiert. Und auch in der Ukraine sind die Kulturbauten von Zerstörung bedroht. Schon 1000 Tage dauert der russische Angriffskrieg und trotz der großen existenziellen Gefahr kämpft die ukrainische Bevölkerung auch um den Erhalt ihrer Kulturgüter, wie der Kunsthistoriker Kilian Heck berichtet.
Die ukrainische Kultur sagt, dass sie ihre Häuser, ihre Bibliotheken, ihre Archive noch bespielen, dass sie ihr Dokumentenerbe, dass sie das gerade jetzt digitalisieren, dass sie die Bauwerke mit 360-Grad-Kameras aufnehmen, diese Innenräume. Man will das unbedingt bewahren, man will wirklich ganz intensiv die eigene Kultur spüren und wahrnehmen. Und das ist kolossal beeindruckend.
So Kilian Heck in Deutschlandfunk Kultur. Durchgesickert war es schon früher, seit gestern Abend ist es offiziell. Die dringend nötige Sanierung der Oper Stuttgart wird deutlich länger dauern und deutlich teurer, wobei die Stadt weder einen genauen Zeitpunkt nennt noch eine konkrete Summe. So wird allein die Ausweichspielstätte, in die die Oper während der Sanierung ziehen soll, 4 Jahre später als geplant fertig. Kunstministerin Petra Uschowski wirkte auf der gestrigen Pressekonferenz zwar leicht verzweifelt, sie wehrt sich trotzdem gegen einen naheliegenden Vergleich.
Es gibt einen Unterschied zu Stuttgart 21. Die Größenordnung ist eine total andere. Zweitens, wir sitzen heute hier, bevor was gebaut ist, und sagen Ihnen, es dauert 4 Jahre länger und nicht, wenn wir mitten im Bau sind. Und wir werden Ihnen, bevor überhaupt irgendwas gebaut wird, sagen, was es kostet.
Ja, und irgendwann in den frühen 40er Jahren kriegt Stuttgart dann vielleicht seine Oper zurück. Es dauert vermutlich nicht mehr lange, dann gibt es unsere massentouristisch überlaufenden Kulturstätten alle doppelt, real und digital. Der Petersdom jedenfalls lässt sich seit heute schon mal als digitaler Klon besichtigen. Für den virtuellen Rundgang wurden 400.000 Drohnenfotos von ihm gemacht und mit KI aufbereitet. Alles mit päpstlichem Segen, versteht sich. Und ab Januar gibt es den KI-Petersdom dann auch noch als Szenerie im Game Minecraft.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker, dankeschön. Die Kandidatendebatte in der SPD, die Kabelschäden in der Ostsee und das Außenministertreffen in Polen, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.